You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Willkommen zu den Antifa-Nachrichten für diesen 28. März 2019. Aktuelle Meldung: Mehrere Unionspolitiker diffamieren die Arbeit der Flüchtlingsräte. Ein gutes Beispiel dafür, wie die vermeintliche Mitte tickt. Dass die Flüchtlingsräte der Bundesländer Wichtiges tun, beispielsweise wenn es um das Öffentlichmachen von Abschiebungen geht, ist klar. Dass Protest und Öffentlichkeit für die Praktiken der deutschen Asylpolitik ein Problem darstellen, sollte eigentlich schon aufzeigen, dass diese selber ein Problem sind. In diesen Antifa-Nachrichten kommt der Flüchtlingsrat Bayern zu Wort, der darüber informieren will, wie schlecht die Lebensbedingungen für Menschen in sogenannten Ankerzentren sind. Außerdem blicken wir auf einen Fall rassistischen Wachdienst- und Polizeiverhaltens und den dazugehörigen Prozess in Bamberg. Wir schauen außerdem darauf, wie rechte Sprache unseren Alltag prägt und wir sie noch verwenden, und wir klären nochmals eine Frage, die gerade in Zeiten der Buchmesse immer wieder auftaucht: Soll man mit Rechten reden? Seit August letzten Jahres bringt das Bundesland Bayern alle neu ankommenden Geflüchteten in sogenannten Ankerzentren unter. Damit will es Vorreiter sein in der bundesweiten Einführung solcher Lager, die ist im Koalitionsvertrag festgelegt. Geflüchtete Menschen sollen hier unterkommen, bis ihr Asylantrag abgelehnt oder akzeptiert wurde. Es handelt sich bei den in Bayern existierenden Ankerzentren um große Lager, in denen oft Hunderte von Menschen auf engstem Raum zusammenleben müssen. Die Lager liegen oft isoliert und weit entfernt von sonstiger Infrastruktur. Rebecca Kilian-Mason vom Münchner Flüchtlingsrat beschreibt diese Isolation als Strategie.
Also wir haben ein Riesenproblem, und das ist auch einer der Hauptgründe dieser Ankerzentren, ist die Isolation. Also die meisten sind weit ab von den Städten, sind schlecht angebunden, sind in Kasernen hinter Zäunen. Die Leute haben keinen Zugang zu unabhängiger Beratung. Unabhängige Beratung wird auch verhindert, indem kein Zutritt gewährt wird. Es gibt vor Ort nur Sozialarbeiter, die stark unterbesetzt sind, und die Leute kommen nicht an die nötigen Informationen, um sich zu integrieren, um in ihrem Asylverfahren zurechtzukommen, um sich Hilfe zu holen, wenn sie Opfer von Gewalt sind. Das ist letztendlich eine komplette Isolation, die da erreicht wird.
Die Isolation der Menschen in den sogenannten Ankerzentren ist wiederum der Ausgangspunkt für weitere existierende Einschränkungen und Missbrauch ihrer Rechte.
Wir müssen davon ausgehen, dass so wie die Ankerzentren konzipiert sind, da sehr großer Raum gelassen wird für Security-Gewalt, auch Gewalt, die durch Polizeieinsätze an den Personen passiert. Und dadurch, dass diese Ankerzentren fernab der Öffentlichkeit sind, gibt es natürlich auch kein Auge darauf. Also es gibt keine Kontrollinstanz durch irgendwie eine Zivilgesellschaft. Das ist alles fernab von anderen Personen und kann dadurch wenig kontrolliert werden.
Überhaupt sind die Lebensbedingungen in den Ankerzentren prekär. Mehrere hundert Menschen müssen dort zusammenleben. Die ärztliche Versorgung ist unzureichend.
Also es gibt in so gut wie allen Ankerzentren Ärzte. Wir hören aber häufig, dass sich die Leute dort nicht verstanden oder ernst genommen fühlen. Gerade außerhalb der Sprechzeiten ist es extrem schwer für die Leute, an medizinische Versorgung zu kommen. Also auch in Notfällen sind sie häufig darauf angewiesen, dass die Security dann einen ärztlichen Notdienst oder einen Krankenwagen rufen. Und da ist die Bereitschaft nicht immer da. Also es gibt extreme Fälle, wo das dann einfach nicht passiert. Und wenn die Leute selbst anrufen, weiß man nicht immer, ob die Ambulanz wirklich darauf reagiert, ob das passiert. Wir haben in vielen Camps eine extreme Überbelastung der Ärzte. Das heißt, die Leute stehen um 6 Uhr morgens auf, um dann um 8 Uhr zur Sprechstunde am richtigen Platz in der Schlange zu stehen. Das heißt, wenn ich krank bin, stehe ich um 6 Uhr morgens auf, um dann in der Kälte zu stehen und vielleicht nicht mal den Arzt zu sehen, weil einfach zu viele Leute vor mir schon anstehen und ich nicht mehr drankomme.
In den Ankerzentren müssen auch in Bayern neu angekommene Kinder leben. Sie können dann oft nur campinterne Schulen besuchen, deren Unterricht unzureichend ist und allein auf den deutschen Spracherwerb ausgelegt. Viele Kinder bleiben dem Unterricht dann nach einiger Zeit fern, weil er keine neuen Lernmöglichkeiten bietet. Für alleinlebende Frauen ist die Situation in den bayerischen Ankerzentren besonders schwierig. Rebecca Kilian-Mason spricht über die Folgen von fehlenden geschützten Räumen und Privatsphäre.
Ja, also wir haben alleinstehende Frauen, die in diesen Ankerzentren mit teilweise über 1000 Bewohnern leben. Sie leben in einem Zimmer, was sie nicht zusperren können. Sie haben keinen Schlüssel, also egal, ob sie im Zimmer sind oder das Zimmer verlassen, sie können es nicht absperren, auch nachts nicht. Das ist gerade für Frauen, die häufig traumatisiert sind, die schon Gewalt erlebt haben, extrem beängstigend. Also viele Frauen verbarrikadieren sich dann in den Zimmern oder schützen sich gegenseitig. Man hat Sanitärräume, die gemeinschaftlich genutzt werden. Und hinzu kommt, dass wir Berichte haben, dass die Security regelmäßig die Sanitärräume von Frauen kontrollieren, in Anführungszeichen, sich da Zutritt verschaffen ohne einen besonderen Grund und Beschwerden von den Frauen auch nicht ernst genommen werden.
Wieder zeigt sich, die Wachdienste in geflüchteten Unterkünften können reale Bedrohungen für die dort Untergebrachten darstellen. Die Wachleute arbeiten oft eng mit der Polizei zusammen und agieren gegen die Bewohnerinnen und Bewohner der Lager. Auch in Fällen, in denen sich Geflüchtete selbst organisieren, um sich gegen die Zustände zu wehren.
Ja, also wir haben berichtet, dass sobald irgendwie Gruppen sich organisieren, um für ihre Rechte einzustehen oder auch einfach ihre Rechte kundzutun, dass das ja unterdrückt wird. Also es gibt häufig Zwangsverlegungen von Leuten, die sich an Demonstrationen beteiligen oder die irgendwie als Sprecher auftreten für die Gruppe, um einfach die Missstände ans Tageslicht zu bringen. Es gibt massiv einschüchternde Polizeieinsätze, sobald irgendwie solche Formierungen zutage treten, also irgendwie bekannt wird, dass sich da eine Gruppe formiert. Ja, also wir haben in verschiedenen Camps Polizeieinsätze, wo aus sehr fadenscheinigen Gründen Hunderte von Polizisten mit Hunden jedes einzelne Zimmer durchkämmen. Also Zimmer, in denen Kleinkinder sind, gehen Polizisten in Vollmontur rein mit Hunden, durchsuchen alles, konfiszieren Dinge wie Wasserkocher oder Radios, Geräte, die dort nicht besessen werden dürfen.
Dabei sind solche Geräte etwas, das minimale Selbstbestimmung im rationierten Leben im Ankerzentrum ermöglichen kann. Gerade für Babys und kleine Kinder ist die Versorgung außerhalb der Essenszeiten des Caterings mithilfe eines Wasserkochers wichtig. Denn die allgemeine Versorgung besteht allein aus den drei festen Essenszeiten mit Kantinenessen. Lebensmittel, auch selbstgekaufte, dürfen die Menschen nicht mit auf ihre Zimmer nehmen. All diese Zustände lassen nur einen Schluss zu. Ankerzentren stellen Menschen unwürdige Orte dar und gehören sofort geschlossen und abgeschafft. Egal, ob es sich um die Lager in Bayern handelt, um das Ankerzentrum im Saarland oder um die vergleichbaren Zustände in den sogenannten Landesgemeinschaftsunterkünften in Nordrhein-Westfalen. Für die solidarische Arbeit muss die Isolation durchbrochen, die Situation in den Lagern immer wieder thematisiert und einzelne Rechtsverletzungen bekämpft werden. Private Wachdienste üben nicht nur in Ankerzentren rassistische Gewalt aus, sie spielen auch an anderen Orten eine fatale Rolle für Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Seien es die Kontrollen in Einkaufsmärkten oder an Clubtüren. Wenn es zu einem unangemessenen Verhalten durch das Wachschutzpersonal kommt und Beteiligte die Polizei rufen, schenkt die zumeist eher dem Wachschutz Glauben und handelt dementsprechend.
Das ist leider ein Muster, was wir total häufig beobachten in Verfahren, die sich um rassistische Angriffe, rassistische Beleidigungen und so weiter drehen. Also es ist leider ein total verbreitetes Muster, dass nicht die Täter, also die für diese Angriffe verantwortlich sind, sondern die Opfer angeklagt und vor Gericht gestellt werden. Und besonders auffällig ist dieses Muster, wenn es entweder um Polizeibeamtinnen geht, die an den Vorfällen beteiligt sind, oder auch wenn private Wachdienste die Täter sind oder andere Menschen, die sozusagen so Ordnungsaufgaben übernehmen. Also immer dann beobachten wir, dass die Polizeibeamtinnen, die im Nachhinein ermitteln, die Aussagen der Täter für viel glaubwürdiger halten und sich sozusagen unhinterfragt deren Version zu eigen machen und die Perspektiven oder die Version der Betroffenen oder der tatsächlich Geschädigten vernachlässigen und sagen, die haben sich das nur ausgedacht.
Soweit Katharina vom Projekt Justizwatch, das rassismuskritisch Ermittlungsverfahren und Gerichtsprozesse begleitet. Auch im Sommer 2018 ist es ein Wachdienstmitarbeiter, der Fatou, eine aus dem Senegal geflüchtete Frau, in Bamberg unbegründet des Diebstahls beschuldigt und als einzige Person im Supermarkt kontrolliert. Der Wachdienst ruft die Polizei, die seine Version der Geschehnisse adaptiert. Als Fatou nach der Polizeikontrolle in den Supermarkt zurückkehren will, weil sie die gekauften Produkte dort vergessen hat, halten die Mitarbeiter des Wachdienstes sie gewaltsam fest. In ihrer Stellungnahme schildert sie, wie auf die Körperverletzungen durch die Wachmänner das grobe Verhalten der Polizistinnen und Polizisten folgt. Die nehmen die Frau in Gewahrsam. Fatou spricht von krassen Szenen, in denen sie Erniedrigung und körperliche Gewalt durch die Beamten erfährt. Fatous eigene Schilderung der Ereignisse wird dabei von Beginn an abgelehnt und kommt nicht zu Gehör. Das zieht sich von der ersten Beschuldigung durch den Wachmann bis zur Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht Bamberg, die Anfang diesen Monat stattfand. Angeklagt ist dort nicht der Wachdienstbeschäftigte oder einer der Polizisten. Fatou muss sich wegen Hausfriedensbruchs und versuchter gefährlicher Körperverletzung dort verantworten. Ihre eigene Anzeige gegen den Wachdienst hat bisher zu keinen konkreten Ermittlungen geführt. Die Anzeige gegen die Polizistinnen und Polizisten wurde bereits wieder eingestellt.
Also es gibt ganz eindeutig auch das Muster, dass immer Menschen, die sozusagen ihre Stimme erheben gegen Erfahrungen mit rassistischer Polizeigewalt, im Nachhinein eingeschüchtert werden, mit Gegenanzeigen überzogen werden und so weiter. Also ich würde mal sagen, das betrifft sowohl geflüchtete Frauen als auch geflüchtete Männer, beziehungsweise kann man sogar allgemeiner sagen, also auch Weißaktivistinnen kennen ja das Problem, dass wenn man Polizeigewalt erfahren hat und Anzeige erstattet, dass man dann eigentlich routinemäßig mit einer Gegenanzeige wegen Widerstands oder Ähnlichem rechnen muss. Genau, aber bei Fatou ist es auf jeden Fall, also ist die, kann man vielleicht sagen, die Situation ist natürlich noch mal viel prekärer. Also sie hat, also war eigentlich total mutig im Juni, indem sie sofort diese Kontrolle durch diesen Wachmann als rassistisch kritisiert und zurückgewiesen hat. Sie hat sich dann entschieden, dieses Unrecht, was sie erlebt hat, nicht einfach hinzunehmen, sondern hat Strafantrag sowohl gegen den Wachmann als auch gegen die Polizisten gestellt. Und jetzt wird sie seit Monaten schikaniert, unter Druck gesetzt, hat jetzt dieses erste Verfahren und muss noch wahrscheinlich mit einem zweiten Verfahren gegen sie rechnen. Also das ist natürlich eine total verzweifelte Situation, in die sie gebracht wurde durch diesen massiven Gegendruck, der gegen sie gerichtet wird.
Justizwatch berichtet, dass während der zwei Prozesstermine gegen Fatou in Bamberg klar wurde, dass das Gericht schlecht auf die Verhandlung vorbereitet war, die Ermittlungen sehr dünn waren und sich allein auf die Aussage des Wachdienstmitarbeiters stützten. Außerdem fehlte vor Gericht eine kompetente Dolmetscherin. Die anwesende Verantwortliche übersetzte Fatous Aussagen teilweise grob falsch. Solidarische Prozessbeobachtung und viele im Gerichtssaal anwesende UnterstützerInnen von Fatou konnten nicht verhindern, dass sie am 15. März für schuldig erklärt wurde, in einem Fall, in dem Fatous eigene Schilderungen klar rassistisches Handeln durch Wachschutz und Polizei aufzeigen. Katharina von Justizwatch mit einer abschließenden Einordnung dieses Urteils.
Also dieses Urteil hat natürlich also zum einen eine konkrete Bedeutung für Fatou, die jetzt also mit diesem ungerechten Urteil umgehen und leben muss. Und auf einer allgemeineren Ebene kann man aber vielleicht noch sagen dazu, dass durch diese Verurteilung erneut die rassistische Praxis und Schikane durch Polizei und Wachdienste eine rechtliche Legitimation erfahren hat. Und zum Fortführen dieser rassistischen Kontrollen und Schikanen beitragen wird.
Die Leipziger Buchmesse endete am Sonntag mit einem Besucherrekord. Rund 286.000 Menschen zog es in die Messestadt, um sich über die neuesten Publikationen der Verlage zu informieren. Auch in diesem Jahr gab es neben Fantasy-Literatur, Fachbüchern und Belletristik Publikationen, die rechte Ressentiments bedienen. Laut Thorsten Hane vom Verein Miteinander e.V. lässt sich jedoch ein Rückgang rechter Verlage auf der Buchmesse verzeichnen.
Im letzten Jahr waren ursprünglich die Junge Freiheit, das ist ja eine der wichtigsten Publikationen in diesen in Anführungsstrichen neurechten Strukturen. Dazu Antaios, der Verlag von Götz Kubitschek, der immer so als Vordenker der neuen Rechten und als Spiritus Rector der AfD gesehen wird. Aus meiner Sicht eine große Überschätzung seiner Person und auch seines intellektuellen Niveaus, aber das ist nochmal eine andere Frage. Die Junge Freiheit hatte sich letztes Jahr zurückgezogen, als dann klar wurde, dass die Messeleitung die rechten Verlage in so eine Ecke zusammengefasst hatte. Da wollte sie sich nicht sehen, ist deshalb letztes Jahr gar nicht gekommen. Antaios war letztes Jahr zum Beispiel da und hat für Furore gesorgt, indem es dort Aggressionen, aggressive Handlungen vor allem von eBay-Aktivisten und von so verschwörungstheoretischen Spinnern wie Sven Liebig aus Halle im Umfeld gab. Das hat letztes Jahr für große Schlagzeilen gesorgt. Es gab Gegenaktionen, es gab Aktivitäten von einem Bündnis Verlage gegen Rechts, die sich im letzten Jahr relativ stark im Vorfeld der Leipziger Buchmesse engagiert haben in der Auseinandersetzung. Ach so, und letztes Jahr waren dann eben auch der Deutsche Stimme Verlag und Kompakt da, also zwei eindeutig rechtsextreme Verlage im weitesten Sinne, weil die Deutsche Stimme ist eigentlich kein Verlag, sondern ist nur eine Zeitung der NPD. Und in diesem Jahr war zum Beispiel Antaios auch angemeldet, hat aber offensichtlich die Anmeldung zurückgezogen, sodass man momentan sagen kann, klar, rechtsextreme Stände sind in diesem Jahr hier vertreten von der Deutschen Stimme, beziehungsweise Europa Terra Nostra, das ist eine Art Stiftung, die die europäischen rechtsextremen Parteien gegründet haben. Die haben einen gemeinsamen Stand. Es ist eigentlich auch das Gleiche, es ist sozusagen die NPD mit anderem Label. Und Kompakt ist auch wieder relativ präsent. Aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es hier relativ ruhig gerade.
Eine Entwarnung stellt das nicht unbedingt dar. Vielmehr haben rechte Verlage Strategien entwickelt, ihr Gedankengut im Mainstream zu verankern. So werden auf sprachlicher Ebene die eigentlichen Forderungen oftmals verschleiert oder verharmlost.
Wenn man sich dieses Schlagwort zum Beispiel Remigration und das, was dahinter steht und was auch sonst offen immer weiter propagiert wird von vor allem der IB, zu Ende denkt, dann ist das schon verbal ganz klar, dass es nur um Gewalt gehen kann. Weil Remigration, und es hat einer der Autoren dieser neuen Rechten, in Anführungsstrichen, Akif Pirinci, hat es in einem Interview, in einer Dokumentation, wo es um rechte Strukturen ging, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, 8 Millionen Menschen müssen gehen. Auch die, die hier geboren sind, müssen gehen. Man muss ihnen die Arbeit wegnehmen, das Essen wegnehmen und die Wohnung wegnehmen. Und dann war das Zitat am Ende. Aber jeder, der bis 3 zählen kann, weiß, wie es weitergeht. Und wer bei solchen Statements nicht an Deportation und das Programm der Nazis denkt, von Vernichtung von Menschen. Tut mir leid, da fehlt offensichtlich die Fantasie, was das eigentlich bedeutet im Endeffekt. Und Pirinci mit diesem Zitat ist nicht eine Randfigur in der Szene, sondern er ist gern gesehener Gast, zum Beispiel bei Kompakt, also bei dem Magazin, was sich hier auch präsentiert, hat dort ein eigenes Heft, ist zum Beispiel auch bei Antaios im Verlag zu sehen, ist dort auch was erschienen und gehört deshalb genau eben auch mit seinen Statements zu dem Milieu und hat es, wie gesagt, eben nur ausnahmsweise so konkret auf den Punkt gebracht.
Mit rechter Sprache beschäftigt sich auch der Linguist Matthias Heine. Auf der Messe wurde sein neues Buch »Verbrannte Wörter, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht« vorgestellt. Darin untersucht er die NS-Vergangenheit von 87 Begriffen, von A wie Absatzbewegung bis Z wie Zersetzen und versucht damit Klarheit in unseren heutigen Sprachgebrauch zu bringen. Über seine Beweggründe sagt er:
Ja, es gibt 3 Gründe. Das eine ist, dass man immer wieder in den aufgeregten politischen Diskussionen der Gegenwart den Vorwurf hört, das ist ein Nazi-Wort und dann wird die Diskussion abgebrochen. Also da dachte ich mir, das sei vielleicht auch mal ganz schön, da Klarheit zu verschaffen, weil manche Wörter auch zu Unrecht unter Nazi-Verdacht stehen. Das andere ist, dass von Rechtspopulisten oder wie auch immer man sie nennen möchte, die wollen ja selber noch nicht mal mehr Rechtspopulisten genannt werden, bestimmte Wörter, deren Bedeutung von der NS-Zeit geprägt wurde oder die während der NS-Zeit geprägt wurden, mittlerweile wieder benutzen, oft auch leicht umgedeutet. Also Beispiele sind da zum Beispiel Gleichschaltung und Umvolkung. Gleichschaltung war ja zur Nazizeit ein Begriff, der etwas Erwünschtes ausdrückte. Institutionen und Zeitungen sollten gleichgeschaltet werden und man hört eben mittlerweile immer wieder von Rechtspopulisten, die gleichgeschaltete Presse oder der gleichgeschaltete Staatsfunk würden nicht fair über sie berichten oder würden falsch über sie berichten oder würden Tatsachen unterschlagen. Ähnliches mit Umvolkung, das war zur Nazizeit ein Begriff, den man durchaus positiv anwendete, aktiv. Also man glaubte, bestimmte Bevölkerungsgruppen im eroberten Osteuropa umfolgen zu können, also zu Germanen, zu Deutschen machen zu können. Tschechen und Weißrussen galten da als Kandidaten. Und wie Sie wissen, ist es ja mittlerweile eher so, dass Umfolgung in den Verschwörungstheorien des großen Austauschs eine Rolle spielt. Also man sieht die Deutschen von einer Umfolgung bedroht. Also das hat sich verschoben, aber die Begriffe werden eben benutzt.
Trotz der historischen Bedingtheit von Sprache muss es nicht zwangsläufig zur kompletten Vermeidung von Begriffen kommen. Matthias Heine wünscht sich vielmehr einen sensiblen Umgang mit Sprache.
Ich wünsche mir einfach etwas mehr Kenntnis, etwas mehr Wachsamkeit. Also ich will mich nicht als Sprachpolizei aufspielen. Das ist mir, liegt mir absolut fern. Diese kleinen Anweisungen, die gebe ich zwar, aber Hinweise sind es ja eher. Aber in 90% der Fälle sage ich ja, das Wort kann man noch benutzen, wenn man irgendwie es im richtigen Zusammenhang benutzt. Es geht um Takt, um Höflichkeit, um angemessenen Wortgebrauch, um historisches Bewusstsein. Also alles, was guten Stil ausmacht. Und man muss dann eben einfach immer die Zusammenhänge bedenken. Also dieses, was ich vorhin genannt habe, Sonderbehandlung im Zusammenhang mit Israel, ist ein ganz gutes Beispiel. Und man sollte das bedenken, aber das heißt jetzt nicht, dass alle diese Wörter für alle Ewigkeit verbrannt sind. Aber es geht zunächst erstmal um Kenntnisse. Also manche Leute reden von entartet oder zersetzen und wissen gar nicht, dass das beides Begriffe waren, die in der NS-Propaganda eine große und teilweise auch verhängnisvolle Rolle gespielt haben. Und das sollte man zunächst erstmal wissen und dann kann man sich immer noch entscheiden und zu sagen, das ist mir aber egal, ich lasse mir das Wort von den Nazis nicht wegnehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmte Begriffe irgendwann wieder frei werden und von diesen Assoziationen, da bin ich auch Sprachoptimist, aber ich würde jetzt schon mal sagen, wenn Sie alle diese mehr als 80 Begriffe aktiv in Ihrem Wortgebrauch haben, dann sind Sie möglicherweise tatsächlich ein Nazi oder Sie dürfen zumindest sich nicht wundern, wenn Sie dafür gehalten werden.
Sagt der Autor Matthias Heine. Sein Buch Verbrannte Wörter, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht, ist erschienen im Duden Verlag und kostet 18 Euro.
Ah! Ausländer raus, Nazi rein.
Im Alltag findet man sich oft mit rechtem Gedankengut konfrontiert. Das beschränkt sich nicht nur auf Rechtsextreme, die solche Positionen in den dunklen Ecken der Gesellschaft und des Pausenhofes vertreten, sondern man hört solche Thesen ja auch oftmals im eigenen sozialen Umfeld, zum Beispiel im eigenen Freundeskreis oder in der Familie. Aus diesem Grund haben wir uns gefragt, wie man mit dieser Problematik umgehen soll. Unter welchen Umständen es Sinn ergibt, mit Personen über solche Positionen zu diskutieren und wie man bei einer solchen Argumentation vorgehen könnte. Was das angeht, haben wir uns bei Radio Korax umgehört.
Boah, wann macht es Sinn, mit Rechten zu diskutieren?
Wenn die Linken eindeutig in der Überzahl sind und ich mich darauf verlassen kann, dass meine Argumente unterstützt werden.
Okay, warte, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ist das wirklich nicht leicht?
Also ich würde sagen, es würde auf jeden Fall immer Sinn machen, auch mit Rechten zu reden, in dem Sinne, dass man ja die von der Falschheit ihrer Argumente überzeugen möchte und dann muss man sich das vielleicht auch tatsächlich einfach trauen.
Meist hilft es ja schon, 2-3 Nachfragen zu stellen und den Leuten dann in Widersprüche zu bringen. Man braucht nicht das 2-Stunden-Referat.
Ja, es ist halt die alte Frage, Aufklärung oder bleibt man in seiner Käseglocke?
Man kennt das ja vielleicht irgendwie entfernter Familienkreis oder sowas. Wenn man damit Aussagen konfrontiert ist, verfolge ich mittlerweile die Strategie, oft einfach nur Fragen zu stellen, dass ich gar nicht mehr versuche, wütend zu werden und zu gehen. Das passiert natürlich in letzter Konsequenz, wenn man merkt, es ist einfach nicht mehr zu retten, die Situation. Aber sonst versuche ich einfach mit Fragen so lange nachzufragen, bis die andere Person meistens wütend wird.
Ich glaube, erstmal gibt es so Zwangssituationen, die man, also Familiensituation, da denkt man erstmal drüber nach, wie geht man damit um, wenn Oma, Tante Dinge sagen, von denen man nicht dachte, dass sie sagen werden. Also wenn sie so erzählen, was man jetzt mit den Ausländern passieren sollte, da muss man ja irgendwie schon mal drauf reagieren und dann kann man schon drauf reagieren und sagen, hier an dem Tisch, wenn ich hier sitze, so nicht. Oder versuchen zu diskutieren.
Also ganz oft sagen die Leute, ja, man muss sachlich und mit Fakten kommen. Das kann man machen, allerdings denke ich manchmal, dass es eher an Haltungsfragen liegt und in dem Moment, wo ich mich auf Zahlen zurückziehe, eigentlich schon die Grundhaltung von ihnen akzeptiere.
Also die Nazis wollen ja quasi sozusagen das deutsche Volk bewahren vor fremden Einflüssen und so weiter. Und da würde ich immer darauf hinweisen, das, was so als deutsches Volk gibt, da gibt es selber ganz viele Konflikte und ganz viele Sachen, die eigentlich voneinander trennen. Und man braucht überhaupt keine Ausländer oder keine fremden Einflüsse, dass es halt Konflikte gibt, die man irgendwie erstmal zur Kenntnis nehmen muss und austragen muss. Also auf diesen Widerspruch würde ich, glaube ich, zunächst immer erstmal hinweisen.
Aufzuzeigen, wo die Gemeinsamkeiten auch liegen. Also, dass oft Leute, die rechtes Gedankengut haben, dass die mit denjenigen, die sie da anfeinden, eigentlich auch sehr vieles gemein haben. Dass sie eigentlich ein Leben haben, das ziemlich angstgetrieben ist.
Natürlich ist es einfacher, mit Leuten zu reden, die ähnlich Dinge einsehen oder einen ähnlichen Standpunkt haben. Man könnte dann aber sagen, naja, wie sinnvoll ist das, was man sowieso schon macht? Also wie sinnvoll ist politische Arbeit? Wie sinnvoll ist Radio machen, wenn man eh nur mit denen redet, die das Gleiche denken?
Ich glaube auch, dass es Sinn machen kann, wenn es so latente Rassismen oder ganz offensichtliche Rassismen gibt, aber gleichzeitig die Einstellung da ist, dass rechts irgendwie blöd ist. Also so ein, eigentlich so beides da ist, also einerseits Zuspruch und andererseits Ablehnung von rechten Thesen. Ich glaube aber tatsächlich, dass ab einer gewissen Festigkeit der Ideologie es viel mehr Sinn macht, diejenigen zu bestärken, die was dagegen tun, als Energie da rein zu verwenden, Rechte davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen.
Tja, ansonsten gibt es dann eher so Momente, weiß ich, man fährt in der Straßenbahn und jemand äußert sich relativ auffällig über andere Leute, die in der Straßenbahn sind und nicht in ihr Weltbild passen, und da ist natürlich die Intervention erstmal verbal, das reicht in der Regel.
Wie ihr gehört habt, gibt es auch bei Korax verschiedene Meinungen zur Frage, ob oder wie man mit politisch rechtsgesinnten Personen diskutieren soll. Um darüber zu sprechen, wann es sich lohnt, mit rechtsgesinnten Personen zu diskutieren, haben wir Valentin Hacken von Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage, eingeladen. Er ist ein langjähriger Beobachter der hallischen rechten Szene.
Also ich glaube, man kann sozusagen einen Fall klar ausschließen. Mit überzeugten rechtsextremen Kadern lohnt, finde ich, die Diskussion nicht. Zum einen, weil es, also da gibt es nichts zu verhandeln. Die haben sich ja ganz klar festgelegt, was sie wollen und was sie machen. Da werden sie sich jetzt auch nicht im Gespräch plötzlich überzeugen lassen, dass es anders ist. Und da hat, glaube ich, das Gespräch mit ihnen auch klar eine negative Wirkung, weil in dem Moment, in dem ich mich bereit erkläre, jetzt zum Beispiel mit einem überzeugten NPD-Menschen zu diskutieren, erkenne ich ja an, dass es irgendeine Gesprächsbasis gibt, auf der wir uns bewegen können. Eine andere Sache ist, glaube ich, so, wenn man in der Familie, im Freundeskreis Leute trifft, die einen plötzlich mit Ansichten überraschen, die man sich da nicht erhofft hatte. Das passiert mir auch manchmal und ich glaube, da muss man das Gespräch suchen, aber das wäre sozusagen meine erste Sortierung nach, wo mache ich das und wo mache ich das nicht.
So argumentiert die identitäre Bewegung zum Beispiel mit einem pseudo-akademischen Vokabular, um Studierende anzusprechen, während Hetzer bei den Montagsdemos auf eine offen rassistische und vulgäre Rhetorik setzen, um das sogenannte Volk aufzustacheln. Dennoch rät Valentin im alltäglichen Umgang mit rechtem Gedankengut zu Besonnenheit.
Ich glaube, eines ist immer hilfreich, wenn man versucht, einigermaßen die Ruhe zu bewahren. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass man jede Wut irgendwie runterschlucken muss. Also wenn mich jemand furchtbar aufregt, dann ist es natürlich immer richtig, ihm das auch zu sagen, es regt mich auf, ich finde das vollkommen daneben.
Neben Gelassenheit und klarer Grenzsetzung erklärt uns Valentin auch hilfreiche Argumentationstaktiken.
Was, glaube ich, schwierig ist, ist immer auf so eine Zahlen-Nützlichkeitsebene zu gehen. Also so Argumente wie, ja, aber die Asylbewerber sind doch auch total nützlich, weil die arbeiten ja vielleicht später hier und solche Sachen. Das sind Strategien, auf die würde ich mich nie einlassen, sondern die klare Ansage muss immer sein, Grundüberzeugung ist erstmal, alle Menschen sind gleich viel wert, alle haben die gleiche Würde. Das ist mal so die Basis, auf die wir uns irgendwie einigen müssen. Und wer da dagegen argumentiert, mit dem muss man dann drüber sprechen, warum das nicht sein kann. Das ist ja nur eine ganz fundamentale Überzeugung. Wenn man das einmal geklärt hat, dann geht es ja oft irgendwie um Vorurteile, zum Teil um persönliche Erlebnisse, die Leute verallgemeinern, und zum Teil um eine schräge Wahrnehmung, die sie haben. Also, dass sie einem dann erzählen, am Riebeckplatz in Halle, da begegnet mir den ganzen Tag irgendwie schwarze Drogendealer. Ich bin auch ab und zu am Riebeckplatz, da wird zum Teil auch gedealt und es mag sicherlich auch Menschen mit schwarzer Hautfarbe geben, die dealen. Trotzdem ist natürlich die Wahrnehmung, den ganzen Tag schwarze Dealer am Riebeckplatz zu treffen, eine völlig überzogene. Das hat was damit zu tun, dass die Leute das immer wieder in der Zeitung lesen, in den Nachrichten hören. Das hat was damit zu tun, dass es in ihr Klischee reinfällt vom Schwarzen, der keine Arbeit hat. Und solche Sachen muss man dann, glaube ich, aufzeigen, muss versuchen, das einzeln auseinanderzudröseln, muss zu sagen, wie kommst du eigentlich überhaupt zu dieser Aussage? Also was ist sozusagen der Weg dahin? Es ist ja selten so, dass man jetzt zum Beispiel mit einem Kriminologen zu tun hat, der gerade eine Megastudie zum Riebelplatz veranstaltet hat, sondern die Leute wursteln sich irgendwas im Kopf zusammen. Und ich glaube, das muss man versuchen, kleinteilig auseinanderzunehmen.
Valentin hat für uns auch anhand von zwei Beispielen erklärt, welchen Umgang er für angemessen hält.
Vergessen wir nie, der Syrer, der zu uns kommt, der hat noch sein Syrien. Der Afghane, der zu uns kommt, der hat noch sein Afghanistan. Wenn wir unser Deutschland verloren haben, dann haben wir keine Heimat mehr.
Ja, wer ist denn hier wir? Die Frage, wer entscheidet denn darüber, wer hier in Deutschland leben darf? Also warum soll das irgendein Argument sein, dass jemand, der aus Syrien kommt, hier nicht leben darf? Das ist mir bis heute nicht zu begreifen, zu machen. Und natürlich, trotzdem gehört ja zum Realismus auch dazu, dass man nicht ausblenden kann. Natürlich gibt es Schwierigkeiten bei Integration und natürlich gibt es Schwierigkeiten bei der Vorstellung, was bedeutet Zusammenleben in diesem Land, das jetzt nun eben so ausschaut, wie es gerade ausschaut. Und dass man natürlich da Diskussionen führen muss, das ist, glaube ich, schon auch klar. Also jetzt zu sagen, alles ist immer prima und alles läuft immer gut, ist irgendwie auch nicht die richtige Antwort, weil natürlich Menschen in ihrem Alltag zum Teil erleben, dass sie Erfahrungen machen, die sie verstören und wo sie sich wünschen, dass Zusammenleben anders passiert. Das geht mir aber ehrlich gesagt eben genauso, wenn ich eine AfD-Demonstration begegne. Das verstört mich auch und ich möchte auch anders in einer Gesellschaft leben, als die Menschen sich das vorstellen. Das heißt, die Frage, wie organisieren wir gesellschaftliches Miteinander, ist eben keine reine Integrationsdebatte.
Das ist eine große Scheiße, immer mehr Asylanten kommen hier, nein. Die ISIS holen wir uns, nein, alle Verbrecher, alle Krankheiten. Ausländer raus, Nazi rein.
Da würde ich mir das Gespräch, glaube ich, schenken und würde auch, wenn überhaupt, also jetzt mal angenommen, das ist irgendwie mein Nachbar, dann würde ich in ein paar kurzen Sätzen nochmal sagen, das und das haben Sie gerade gesagt und genau das ist der Grund, warum ich keinen Nerv habe, mit Ihnen da lange drüber zu diskutieren.
Wie bereits in den letzten Minuten deutlich wurde, gibt es viele Herangehensweisen an die Problematik und keine von diesen ist objektiv richtig oder falsch. Am Ende ist es eure Entscheidung und ihr schuldet niemandem eine Diskussion. Wenn ihr eure Zeit nicht damit verbringen wollt, mit Rechten zu diskutieren, kann euch niemand dazu zwingen.
Damit enden die Antifa-Nachrichten für diesen 28. März im Programm auf Radio Korax immer morgens, mittags und abends und nachzuhören auf freie-radios.net. Bis zur nächsten Woche.